Guten Tag wünsche ich. Lassen Sie mich beginnen mit einigen Bemerkungen zum Übungsbetrieb. Wir haben mal zusammengefasst, im ersten Blatt haben wir 527 Abgaben bekommen. Der Durchschnitt, der war sehr erfreulich, das waren 73 Punkte. Blatt 2 hatten wir einen durchaus spürbaren Rückgang auf 412. Das Ergebnis ist noch okay, ich würde mir aber, ne, und damit ein Übungsblatt wirklich vernünftig läuft, wünsche ich mir einen Durchschnitt von 60 oder mehr wünschen. Ja, das ist definitiv ein schönes Ergebnis. Hier liegen wir stark drunter. Ist das im Vergleich zu anderen Veranstaltungen der DISMOD irgendetwas Auffälliges? Nein, durchaus nicht. Wir sind sogar, was die Abgaben des zweiten Blattes anbelangt, höher dran, als wir in vorigen Jahren dran waren. So, aber ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar die kleine Geschichte ist die eines Schülers der 9. Klasse, der bei uns im Rahmen des Schülerstudiums vor 2 Jahren, war es glaube ich, mitgemacht hat. Und ich habe, weil der halt aus der 9. Klasse gekommen ist, ihn doch das ganze Semester lang mehr oder minder sorgfältig beobachtet. Und am Anfang ist der Schüler mir beinahe ersoffen, muss man so sagen. Ja, das waren Durchschnitte von 30%, 40%, 50%, dann wieder 30%. Der hat gekämpft. Ja, das war ganz offensichtlich. Gegen Ende des Semesters wurde das 50%, 60%, 70%, 60%, wieder abgefallen, 90%, 80%, 90%. Und dann habe ich mich gefragt, naja, wie wird er sich denn machen in der Klausur? Der hat gekämpft wie ein Weltmeister. Er hat die beste Klausur geschrieben. Schüler aus der 9. Klasse. Was ich sagen möchte, ist, es ist jetzt eine mehr oder minder kritische Stelle. Ja? Es fängt an, die Frustration. Sie haben gearbeitet, Sie haben Ihren Punkt, Sie haben Ihr Übungsblatt eingereicht und Sie kriegen einfach nicht das, was Sie sich erhofft haben. Ja? Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Sie werfen die Flinte ins Korn oder Sie kaufen sich eine neue Flinte. Ja? Beziehungsweise Sie schießen mit Ihrer alten Flinte, die werfen Sie ja nicht weg, Sie schießen mit Ihrer alten Flinte beim nächsten Mal genauer. Meine Erfahrung, ich bin auch noch Studienberater und das ist auch eine Aufforderung an Sie, wenn Sie da mal Bedarf haben, kommen Sie ruhig vorbei. Ich bin auch Studienberater im Institut und meine Erfahrung ist, dass der Misserfolg gerade in den für Beginner der Informatik häufig darin begründet liegt, dass die Erwartungshaltung nicht getroffen wird. Ja, das ist ganz offensichtlich, man kommt mit einer gewissen Erwartungshaltung daher und die Anfangsveranstaltungen der Informatik erfüllen diese Erwartungshaltung nicht. Das kann natürlich auch für Sie der Fall sein, wie dem auch immer sei. Ich würde selbst ein Semester, was vielleicht nicht zu den Noten geführt hat, die Sie sich erwünscht haben, ich würde selbst ein solches Semester als einen Erfolg werten wollen, und zwar für Sie werten wollen. Wenn Sie nach diesem Semester festgestellt haben, ja, Informatik, das ist was für mich, oder nein, Informatik, das ist nichts für mich. Ja, dieses erste Semester wirklich für die Beantwortung dieser Frage benutzen. Das, dazu gehört dann aber auch, dass Sie kämpfen. Ja, und was ich mit dieser kleinen Anfangsgeschichte bezweckt habe, es lohnt sich zu kämpfen. Ja? Okay, gut. Weil gerade in den beginnenden 2, 3, 4 Übungsblättern kann es durchaus knatschen, aber im Moment haben wir nicht wirklich einen Red Alert. So, Aussagenlogik. Was haben wir gemacht bisher? Wir haben uns die Syntax angeschaut, wie sind Formeln aufgebaut, die Semantik, die Bedeutung dieser Formeln. Und wir haben insbesondere die zentralen Konzepte der Belegung, der Wahrheitstafel uns angeschaut und dann gespielt, denn das wollen wir wirklich wissen, gespielt mit Formeln und deren Eigenschaften. Und zwar hier die Eigenschaften der Erfüllbarkeit, allgemeingültig zu sein, beziehungsweise, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, unerfüllbar zu sein. Nicht? Und wir hatten uns, das habe ich nochmal hier an die Wand geworfen, wir hatten uns überlegt, wie man denn diese verschiedenen Eigenschaften von Formeln mit Hilfe von Wahrheitstafeln tatsächlich wiederfinden kann. Und das ist uns, wie Sie an diesen Charakterisierungen sehen können, zum Beispiel gelungen, indem wir gesagt haben, eine Formel ist genau dann allgemeingültig, wenn in der Wahrheitstafel für diese Formel nur Einsen stehen, nicht? Und das haben wir dann analog so weitergemacht. So, was ich jetzt gern machen würde wollen, gut, dazu komme ich dann in einer Sekunde. Also erst einmal hier eine Bemerkung über die Junktoren selbst. Und zwar eine Auswahl der Junktoren, die Implikation ist nicht dabei und die Negation auch nicht, und zwar die Auswahl und oder Äquivalenz und XOR. Diese Junktoren, die haben eine schöne Eigenschaft. Mathematisch würde man sagen, die sind kommutativ. Das heißt, es gilt x oder y genau dann, ja, x oder y ist genau dann wahr, wenn y oder x wahr ist. Nicht? Da sagt man sich ja, Entschuldigung, das ist doch irgendwie völlig klar. Aber warum ist denn das so? Warum ist x oder y genau dann wahr, wenn y oder x wahr ist? Man könnte Folgendes machen, man könnte sich die Wahrheitstafel anschauen. Ja, da geht man zurück zur Definition der Wahrheit und der Wahrheit der Oder-Funktion, des Oder-Junktors und man schaut nach. Oder man beobachtet, bitteschön, x oder y ist genau dann wahr, wenn eines von x oder y, es kommt nicht darauf an, ob es das x und es kommt nicht darauf an, ob es das y ist, wenn eines von x oder y den Wert 1 annimmt, ne, und daraus folgt sofort die Kommutativität. Bei dem und ist es genau dasselbe und auch bei der Äquivalenz kann ich sagen, bitteschön, müssen beide denselben Wert haben, nicht? Und da wird nicht auf irgendeine Reihenfolge Wert gelegt, beim XOR müssen sie halt unterschiedliche Werte haben. Assoziativität ist ein ganz anderes Spiel, ja? Das ist leicht gesagt. Was bedeutet Assoziativität? Assoziativität bedeutet, dass x, XOR y, XOR z dasselbe ist, ich möchte jetzt behaupten, dass ich eine allgemeingültige Formel anschreibe, genau dasselbe ist, mache ich da noch eine Klammer drum, wie x, XOR y, XOR z. Ist Ihnen das klar, warum das gilt? Also mir ist das nicht klar. Absolut nicht klar. Mir ist das völlig klar, wenn ich das XOR ersetze durch ein ganz konventionelles Oder. Dann ist mir das absolut klar und ich möchte versuchen zu sagen, warum. Weil das nämlich genau dann wahr ist, wenn einer von x, y oder z wahr ist. Nicht genau, mindestens, Gottes Willen, mindestens einer aus x, y oder z ist wahr. Und was steht hier? Da steht genau dasselbe. Ja, man muss ja einfach verstehen, wie denn das Oder aufgebaut ist, wenn es jetzt sich nicht nur auf zwei Variablen, sondern auf drei oder sogar mehr Variablen bezieht. Nicht? Und dann kann man sich überlegen, bitteschön, ein Oder über viele Variablen ist genau dann wahr, wenn mindestens eine Variable wahr ist. Und bitteschön, dann, um diese Beobachtung diese Eigenschaft auszudrücken, brauche ich keine Klammern zu setzen. Also, möchte sagen, Assoziativität gilt für Oder, das kann man sich genauso leicht überlegen für das Und. Was aber gar nicht klar ist, ist das XOR. Und was gar nicht klar ist, ist tatsächlich die Äquivalenz. So, und nicht? Lassen wir das jetzt mal mit der Frage, warum denn das XOR assoziativ ist, mal dastehen. Wenn wir tatsächlich die Eigenschaft haben, dass wir assoziativ sind, dann können wir Klammern weglassen. Nicht? Und deshalb können wir dann halt schreiben bei einem und, ja, ungeklammert die Konjunktion über alle phi. Oder dasselbe, XOR dasselbe, obwohl wir es nicht verstanden haben. Nicht? Die Implikation sehen Sie hier oben nicht aufgeführt und da gibt es einen Grund für, die ist nämlich weder kommutativ noch assoziativ. Und da muss ich sehr sorgfältig bei der Implikation, und bitteschön, Sie werden, viele von Ihnen werden mit den Junktoren keine Probleme haben. Es sei denn, es handelt sich um die Implikation. Da stoßen Sie sich schon öfters den Kopf. Ja? Es kommt bei der Implikation, wenn Sie eine Folge von Implikationen haben, sehr wohl darauf an, wo Sie die Klammern setzen. So, die Frage, und darauf zielt dieser ganze kleine Vortrag hierhin, die Frage, die ich an Sie habe, für welche Belegungen ist dieser sehr einfache Ausdruck wahr, wenn Sie für den Kringel eine Äquivalenz wählen, beziehungsweise wenn Sie für den Kringel das XOR wählen. Wann ist das XOR? X1, XOR, X2, XOR, X3, XOR, X4. Wann ist das wahr? Können Sie die Belegungen, für die tatsächlich dieses XOR wahr wird, können Sie diese Belegungen exakt charakterisieren? Ja? Genau dann wahr. Sie haben ein Beispiel, nämlich Belegungen mit genau einer 1, für die es wahr. Aber es gibt noch andere Belegungen, für die es wahr ist. Ja? Das ist unfair. Das ist absolut unfair, aber völlig, völlig richtig. Ja? Beobachtet, dass eine ungerade Anzahl von Einsen wahr sein muss. Ja? Haben Sie einen Vorschlag, wie man denn tatsächlich sowas zeigt? Das ist nämlich ganz und gar nicht offensichtlich. Ja? Dazu werden wir tatsächlich die mathematische Induktion benutzen müssen, ja? Und dafür müssen wir uns noch ein, zwei Wochen Zeit geben. Ja? Aber tolle Beobachtung, das XOR ist genau dann von drei Variablen wahr, genau dann, wenn es zwei Einsen gibt. Eins oder drei Einsen gibt. Ja? Wann ist denn eine Folge von Äquivalenzen wahr? Drei Äquivalenzen. X äquivalent mit Y, äquivalent mit Z. Aber erstmal, bevor wir in die Äquivalenzen, das sollten wir sowieso nicht hineingehen. Was ist denn die Konsequenz der Charakterisierung, die gerade abgegeben wurde? Nämlich zu sagen, so ein XOR ist genau dann wahr, wenn eine ungerade Anzahl von Einsen vorliegt. Die Konsequenz ist, ich brauche keine Klammern zu setzen. Ich muss doch nur überprüfen, habe ich eine ungerade Anzahl von Einsen. Ja, diese Beobachtung, die Sie gemacht haben, die ist so weitreichend, dass wir zum Beispiel als eine unmittelbare Konsequenz die Assoziativität bekommen. Es hängt nur von der Anzahl der Einsen ab, aber nicht, wo sie stehen, in welchem Zusammenhang. Ja, ja, und lassen wir das mal mit der Äquivalenz, da kommen wir dann später nochmal drauf. So. Python möchte ich kurz drüber reden. Wir werden sehen, dass Python uns ein bisschen weiterbringt, aber nicht sehr viel weiter. Deshalb werden wir dann später auf SymPy gehen. So, was bietet Python uns? Python bietet uns im Wesentlichen nur die Möglichkeit, nur in Anführungsstrichen, eine Formel mit einer Belegung auszuwerten. Also, was Python kann, gegeben eine Belegung, gegeben eine Formel, finde heraus, was denn der Wahrheitswert der Formel unter dieser Belegung ist. Nicht? Und das ist natürlich nicht so richtig dolle, aber schauen wir uns kurz an. Sie haben genauso, wie Sie für Mengen die Set-Funktion haben, die Möglichkeit, hier die Bool-Funktion zu nehmen, und dann bekommen Sie aus irgendeinem Datentyp, irgendeinem Y von irgendeinem Datentyp mit der Bool-Operation dann tatsächlich den Datentyp Bool heraus. Und dieser Datentyp Bool hat die schöne Eigenschaft, dass er nur die Werte annimmt, true, Variablen nur die Werte annehmen oder Konstanten nur die Werte annehmen, true or false. So, und wenn Sie dieses Spiel treiben, sich irgendeine Variable vornehmen von irgendeinem Datentyp, ist dieser Datentyp eine Menge und das Y ist leer, dann gibt Bool Ihnen den Wert false. Geben Sie ein Tupel an und ist das Tupel leer, ist Bool false. Leere Liste, false. Leerer String, false. Ist es die 0, sind sie Integer, false. Ja? Im Wesentlichen, wenn Sie alle anderen Werte einsetzen, die sich von den hier gezeigten unterscheiden, wohlgemerkt, hier hat es noch weitere Möglichkeiten angedeutet, geben Sie irgendeinen anderen Wert für das Y vor, ne, dann ändert sich das false in ein true. So, Junktoren in Python. Sie können die Negation mit not x mit not x ausdrücken. Dann können Sie das und mit dem kaufmännischen und beziehungsweise mit and ausdrücken. Oder entweder mit dem vertikalen Strich oder or. Für den Vergleich reicht ein kleiner gleich y. Für die Äquivalenz ein Doppelgleich und für die Ungleichheit ein Nichtgleich. Ja, Sie müssen so ein bisschen vorsichtig sein. Python verhält sich nicht, wie man das erwartet in allen Fällen. Zum Beispiel x und die Negation von y, also x and not x, sorry, x and not y. Das würde zu einem Syntaxfehler führen, weil wenn ich an dieser Stelle das kaufmännische und benutze, einfach deswegen, weil das kaufmännische und überfrachtet ist von anderen Datentypen her gesehen. Schreiben Sie aber x and and, ja, not y, dann bekommen Sie das Richtige heraus. Also, was Sie machen können, Sie können mit Hilfe dieser Python-Operatoren Formen bauen. Und das einzige Problem ist, Python, sobald Sie die Formel aufgeschrieben haben und sobald Sie die Return-Taste treffen, ja, wird Python sofort versuchen, die Formel auszuwerten. Das ist zum K-O-T-Z-E-N. Weil wir möchten ja nur die Formel eingeben. Ja, aber Python wird sofort versuchen, die eingegebene Formel auszuwerten. Nicht? Und wird dann sagen, Entschuldigung, mein Lieber, du hast vielleicht einige Variablen gar nicht definiert. Dann kann ich auch nichts machen, weil ich, Python, werde versuchen, die Formel auszuwerten. Was wir brauchen, das ist eine Methode, ein Tool, mit dem wir tatsächlich Formeln eingeben können. Ja, und dieses Tool bitten können und sich bitteschön die Formel anzuschauen. Und dieses Tool ist SymPy. Ja? Und dieses Tool liefert alles, was Sie so haben wollen. Und das möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Sie können sich SymPy als Teil zum Beispiel von Anaconda runterladen, beziehungsweise für unsere, ist nicht wirklich notwendig, ja? Für unsere Zwecke völlig ausreichend, wenn Sie auf diese Webseite gehen, ja? Und dann mit dieser mit dem auf der Webseite zur Verfügung stehenden Mitteln herumspielen. So, was wir haben, es ist immer, dass Sie Variablen deklarieren müssen, etwas Neues, ja, zum Beispiel verlangtes Deklarieren von Variablen. Und das läuft dann so ab, dass Sie sagen, ja, ich möchte Variablen haben von dem Namen, mit den Namen U, V und Mu, steht natürlich für Mu, ja. Und dann müssen Sie diese Deklaration abschließen, indem Sie sagen, das sind Symbols, ja, und zwar zu U, V und Mü. Okay. Standardmäßig haben Sie dann schon X, Y, Z und T deklariert. So, und der ganze Clou bei SymPy, ja, ist, dass Sie die Möglichkeit bekommen, Formeln anzugeben und untersuchen zu lassen. Ja? So, dann schauen wir uns das an. Müssen dazu natürlich erstmal wissen, wie zum Teufel geben wir die Formeln an. Und dazu müssen wir leider Gottes auch eine Eigenart von SymPy uns anschauen, nämlich SymPy-Junktoren. Was haben wir denn da? Das Not im Gegensatz zum Not aus Python ist Nummer 1 im ersten Buchstaben groß geschrieben und Nummer 2 verlangt es Klammerung. Das AND ist mehrstellig erlaubt, ja, und hat die Klammerung, beziehungsweise Sie haben die Möglichkeit, das kaufmännische UND zu benutzen. Das Oder ebenfalls groß geschrieben, ja, immer stets der erste Buchstabe groß geschrieben und dann die Variablen, wenn Sie es ausschreiben, in dem Klammerausdruck gegeben, beziehungsweise entweder kaufmännisches UND, der vertikale Strich. Ja, und dann haben Sie noch die Möglichkeiten Implies und Äquivalent beziehungsweise Equivalent und XOR zu benutzen. Ja, das sind die Möglichkeiten, mit denen Sie Formeln ausschreiben können. Wenn ich das jetzt mal durchspiele, dann möchte ich diese Formel mir anschauen. Was sagt denn diese Formel überhaupt? Die sagt, dass das XOR von X und Y äquivalent ist zu diesem Ausdruck. Und wenn Sie sich den Ausdruck hier auf der rechten Seite anschauen, dann steht da im Wesentlichen, ja, das X ist wahr, beziehungsweise das Y ist falsch, X und nicht Y. Okay, das ist einer der Fälle, wo das XOR wirklich anschlägt. X gleich 1, Y gleich 0. Oder wenn das nicht der Fall ist, hier haben wir das Oder, ja, das X ist falsch und das Y ist wahr. Nicht? Und was ich versuche zu sagen, schon wenn man sich diesen Ausdruck anschaut, hey, das ist allgemeingültig. Das ist die Definition vom XOR. So, und wenn Sie das in SymPy eingeben, dann können Sie sagen, ich definiere eine erste Formel und diese Formel ist von der Form Phi und dann sehen Sie dieses Hütchen. Wo kommt dieses Hütchen her? Das Hütchen ist für das XOR hier unten. Ja? Das ist eine weitere Möglichkeit, das XOR einzuführen. So, und dann können wir zwei weitere Formeln oder eine weitere Formel erst einmal das Psi einführen. Und das Psi übersetzt unser logisches UND in das kaufmännische und übersetzt das logische Oder in den vertikalen Strich. Ne? Und dann richtig schön geklammert und alles ist gut. So, und dann haben wir letztlich die Möglichkeit zu sagen, der gesamte Ausdruck, das ist meine Formel μ. Und da erinnere ich mich daran, dass ich die Formel Phi mit einem Äquivalenzjunktor zusammenzubringen habe mit der Formel Psi. Ne, das ist eine Möglichkeit, das zu schreiben. Eine zweite Möglichkeit ist aber zu sagen, bitteschön, statt das XOR wie an dieser Stelle auszudrücken, schreibe ich halt Phi gleich XOR von XY. Ja? Und dann schreibe ich hier das Psi an dieser Stelle, das ist hier die rechte Seite, ein bisschen komplizierter ausschauend als oder. Ne? Und dann habe ich hier die beiden, man sagt, Konjunktionsterme. Und letztlich dann wieder dasselbe Spiel für das μ. Oder aber muss man da so fein aufteilen? Nein, man muss in keinster Weise fein aufteilen. Sie können genauso gut sagen, bitte in einem Schlag, ich habe das hier über zwei Zeilen verteilt, in einem Schlag die Äquivalenz des XORs mit tatsächlich dem rechten Ausdruck. So, nicht? Und SymPy hat auf diese Art und Weise, das ist eine ziemlich natürliche Art und Weise, die Formel verstanden. Es versteht, es geht um eine Formel hier. Es versteht noch nicht, was es denn machen soll, welche Möglichkeiten es Ihnen bieten soll. Zum Beispiel, nicht, das war ein erster wichtiger Begriff, den wir hatten, herauszufinden, ob denn eine Formel erfüllbar ist. Da bietet Ihnen SymPy, nicht Python, Da bietet Ihnen SymPy die Möglichkeit zu sagen, bitteschön, ich möchte wissen, ob eine Formel μ erfüllbar ist. Und das können Sie herausfinden, indem Sie natürlich μ erstmal, so wie gerade geschehen, hier ist das μ definiert, das ist diese Formel hier, dass Sie satisfiable, das ist halt diese built-in-function, dass Sie satisfiable von μ eingeben und dann wird Python SymPy. Dann wird SymPy antworten, ja, und es wird Ihnen antworten mit einer erfüllenden Belegung. Und die erfüllende Belegung ist, das ist ja allgemeingültig, ja, also unter allen Belegungen richtig, es gibt aber nur eine Belegung an aus den verschiedenen. Und hier zum Beispiel halt x gleich falsch und y ebenfalls falsch. Wenn Sie hingegen SymPy fragen nach der Negation, nach der Erfüllbarkeit der Negation, dann wird es Ihnen, dann wird SymPy antworten, nein. Und die Antwort ist dann halt als false kodiert. Ja? Also sehr einfach. Bisschen ärgerlich ist, Sie kriegen nur eine erfüllende Belegung, nicht alle. Dann schauen wir uns mal an, wie man denn alle erfüllenden Belegungen bekommt. Naja, hier ist ein kleines Programm. Definiert das Programm erfüllen und das hängt von einem Argument Models ab. Und dann werde ich für alle Modelle in Models, wenn dann dieses Modell tatsächlich von 0 verschieden ist, soll das Modell ausgedruckt werden und ansonsten soll geschrieben werden, die Formel ist unerfüllbar. So, und wenn ich jetzt dieses Programm, damit können Sie so ein bisschen spielen. Ja? Wenn Sie dieses Programm in SymPy aufrufen und aufrufen statt Models mit satisfiable μ all Models gleich true, all Models gleich true, sagt SymPy, er will nicht nur ein Modell haben, sondern er will alle Modelle, alle Belegungen, Modell gleich Belegung für SymPy. Ja? Den gleichen Effekt haben Sie hier, wenn Sie tatsächlich for satisfiable, dann kommt hier die Formel, um die es geht, den Zusatz all models gleich true nehmen und dann verlangen, alles auszudrucken. Also, wie sieht das Ganze aus? Ganz schnell mal geschaut. Ja, hier haben Sie, jetzt weiß ich nicht, ob ich, nee, ich habe kein Internet nicht, okay, Edurom. Okay, aber mal schauen. Also, tu was, bitteschön. Tu was. Also es muss erstmal Verbindung herstellen, daran wird das liegen. Aha, da sind wir. Ja, hier oben sehen Sie, habe ich das Programm eingegeben, ich wollte nicht so viel Zeit verlieren. Und jetzt habe ich mir angeschaut, das Oder von x, y und z. Und Sie sehen, dass bis auf x false, z false und y false alle erfüllenden Belegungen tatsächlich aufgeführt werden. Ja, da sollten Sie 7 Belegungen finden und 7 Belegungen sind aufgetragen. Lässt sich kinderleicht, genauso wie im Fall von Python, alles bedienen. Okay, so, dann gehen wir zurück. Unsere Absicht ist auch, dass Sie mit SymPy so ein bisschen herumspielen, weil es Ihnen dann halt wirklich eine mächtige Anwendungsplattform bietet. So, semantische Folgerung und Äquivalenz. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben uns gekümmert um erfüllende Belegungen, falsifizierende Belegungen und haben damit erfüllbare, allgemeingültige bzw. falsifizierbare und unerfüllbare Formeln definiert Und jetzt möchte ich das noch ein bisschen weiter treiben, ja, und ich möchte mir anschauen, ob denn tatsächlich eine Formel immer aus einer anderen folgt. Das sollte mehr oder minder mit dem Konzept der Allgemeingültigkeit stark verknüpft sein. Aber der Kontext, in dem man wissen möchte, folgt denn eine Formel immer aus einer anderen? Dieser Kontext, der ist wichtig genug, dass man das jetzt nochmal sich kurz anschaut. Also, da haben wir die Definition und was ich mir anschauen möchte, sehen Sie hier dieses komische Symbol, möchte sagen, was es heißt, dass Psi, die rechte Seite, immer aus dem Phi folgt. Nicht? Und um das zu definieren, ist es klar, dann sollte ich sagen, dass die Implikation allgemeingültig ist. Nicht? Und allgemeingültig heißt natürlich, für jede Belegung B muss gelten, dass entweder ist die Voraussetzung Phi falsch oder für diese Belegung B ist tatsächlich die Voraussetzung falsch, die Voraussetzung richtig und der Schluss falsch. Nicht? Und dafür erfinden wir einfach als eine Kurzform, weil es halt so ein wichtiger Kontext ist, diese Beschreibung der Implikation. So, und okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit und sollten uns auch die Möglichkeit geben, nicht nur aus einer einzelnen Formel, sondern aus einer Menge von Formeln, aus 1, 2, 3, wie auch immer vielen Formeln, eine Konsequenz zeigen zu können. Und genau das geben wir hier an, wo wir sagen, bitteschön, aus dieser Menge von Formeln folgt das Phi. Und wie sollte man das definieren? Naja, man sagt, für jede Belegung, die alle Formeln hier erfüllt, muss tatsächlich dann auch das Psi erfüllt werden. Ja, da ist also, denke ich mal, auch keine große Überraschung dabei. So sollte man das definieren. Wir sind nur interessiert an Belegungen, die alle Formeln hier erfüllen. Dann muss aber auch, damit diese Beziehung gilt, das Psi als Schluss wahr sein. So, Beispiel. Ich habe hier zwei Formeln, die Formel Phi und die Formel Psi. Und ich möchte schauen, ob denn der eine oder der andere, das Phi von dem Psi bedingt wird oder umgekehrt. So, und eine Möglichkeit, Holzhammer-Methode, aber sie funktioniert halt, diese Holzhammer-Methode. Ja? Eine Möglichkeit ist die Wahrheitstafel und das mache ich sofort. Habe hier an dieser Stelle natürlich die beiden Variablen mir geholt, betrachte die Unterformeln, das ist das Oder an dieser Stelle, dann ist es das Nicht-X mit dem Y über Oder verknüpft und an dieser Stelle habe ich dann halt das Nicht-X und das Nicht-Y. Habe die beiden Unterformeln beide evaluiert und sehe, da kommt 1 raus und wenn ich mir das Phi jetzt anschaue, naja, das Phi, das ist ein Und. Und das Phi hat diese beiden Teilformeln, das heißt, da kommt eine 0 raus. Das Psi, das ist ein Oder und das wird gerettet durch, durch diese Konjunktion, das heißt, da kommt eine 1 raus. Was kann ich jetzt schon sagen? Ist es möglich, dass aus dem Phi, aus dem Psi, das Phi folgt? Wenn das gelten würde, dann wäre es der Fall, dass für alle Belegungen B ist die Formel Psi, daraus folgt Phi, wahr. Nicht? Und Sie sehen, wir haben schon eine Belegung, nämlich die Belegung, die dem x den Wert 0 und dem y den Wert ebenfalls 0 gibt. Und für diese Belegung ist das Psi wahr, die Voraussetzung stimmt, aber der Schluss ist falsch. Ja? Also, bitteschön, das geht daneben an dieser Stelle. Ja? So, aber es ist an dieser Stelle immer noch möglich, und lassen Sie uns im Folgenden wirklich darauf Acht geben, ob es nicht möglicherweise der Fall ist, dass das Psi aus dem Phi folgt. Naja, nicht? Bisher ist es möglich, weil wenn wir uns die Implikation von Phi zum Psi anschauen, dann ist ja die Voraussetzung Phi falsch. So, jetzt rechnen wir nicht die Wahrheitstafel aus. Die zweite Zeile sieht so aus. Jetzt ist auf einmal die Voraussetzung richtig. Es ist gefährlich. Aber der Schluss, ups, nicht so schnell. Der Schluss ist auch richtig. Ja, an dieser Stelle ist es immer noch möglich. So, dann haben wir die dritte Belegung und die sagt, okay, 0, 0. Locker. So, die vierte Belegung und die sagt, ups, jetzt wird es gefährlich, ja? Der Schluss, sorry, die Voraussetzung Phi ist wahr. Was ist mit dem Psi? Ah. Ja, wir haben tatsächlich uns alle möglichen Belegungen angeschaut. Wir haben nämlich nur vier. Ne? Alle Möglichkeiten haben wir uns angeschaut und haben gesehen, bitteschön, dass wann immer das Phi den Wert 1 hat, und das hat den Wert 1 in der zweiten Zeile und in der letzten, in der vierten Zeile, wann immer das Phi den Wert 1 annimmt, ja, unter dieser Belegung, dann nimmt auch das Psi den Wert 1 an. Okay, so, nicht? Also die Aussage ist, aus dem Phi folgt tatsächlich, das als semantische Folgerung, das Psi, beziehungsweise die Umkehrung gilt nicht, und das hatten wir gesehen für die Belegung der allerersten Zeile. Ja, das als ein Beispiel für den Begriff der semantischen Folgerung. So, haben wir es verstanden? Was würden Sie sagen, sollte ich als Beschreibung dieses Ausdrucks berichten? Wenn das Phi eine semantische Folgerung der 1 ist, was sollte folgen? Wie sollte ich das, wenn ich mich jetzt aus der Fachsprache herausbewege? Was sollte ich da sagen? Phi ist eine semantische Folgerung der 1. Genau dann, wenn... Ja? Wollen wir versuchen zu verstehen? Was bedeutet das? Die Implikation, aus 1 feucht Phi, ist allgemeingültig. Das bedeutet das, ja? Aber das ist hundsgefährlich, weil in dieser Implikation stimmt die Voraussetzung immer. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass diese Implikation tatsächlich wahr ist, und zwar immer wahr ist, ist, dass das Phi immer wahr ist, und das ist Allgemeingültigkeit. So, zweite Frage. Semantische Folgerung. Aus Phi kann ich semantisch die Null folgern. Was bedeutet das? Beste ist, aufzuschreiben, was steckt dahinter? Naja, da steckt dahinter, dass ich aus dem Phi die Null folgern kann. Um Gottes Willen, der Schluss ist immer falsch. Und wenn diese Implikation aber immer wahr ist, ja, dann muss das Phi immer falsch sein. Ja, das heißt, was jetzt folgt, das Phi ist tatsächlich widersprüchlich. Nicht? Und es ist klar, die Definition der semantischen Folgerung, das ist nichts anderes als zu sagen, dass diese Implikation allgemeingültig ist. Da lernen wir nichts Neues. So, Teil D, was würden Sie sagen? Ich fange eine Definition der semantischen Folgerung an, indem ich sage, naja, das Psi, rechte Seite, ist eine semantische Folgerung der linken Seite des vom Phi, genau dann, wenn diese Konjunktion was ist? Die Konjunktion nämlich aus der Voraussetzung Phi und dem negierten Schluss Psi. Nehmen Sie mal an, da gibt es eine Belegung, die tatsächlich diese Konjunktion wahr macht. Diese Belegung macht das Phi wahr und das Psi, der Schluss ist falsch. Das heißt, wenn Sie tatsächlich an dieser Stelle die semantische Folgerung haben, dann muss das widersprüchlich sein. Ja? So, und das war schon die Begrifflichkeit der semantischen Folgerung und jetzt die Begrifflichkeit der semantischen Äquivalenz. Nicht? Es ist klar, es liegt nahe zu sagen, bitteschön, die eine Formel ist eine Folgerung der anderen oder zu sagen, ihr seid beide äquivalent. Ja? Und hier möchte ich sagen, ihr seid beide äquivalent und das bedeutet, naja, ich kann die zweite aus der ersten folgern, für alle Belegungen geht das, und ich kann die erste aus der zweiten folgern, beziehungsweise ich kann sagen, die Wahrheitswerte stimmen überein für alle Belegungen. Die Wahrheitswerte von der Formel Phi und Psi. Nicht? Und dann kann man auch noch dasselbe Spielchen treiben, wenn ich nicht nur eine einzelne Formel hier auf der linken und eine einzelne Formel auf der rechten, sondern wenn ich sogar zwei Mengen von Formeln habe, dann kann ich sagen, bitteschön, da muss halt gelten, für jede Formel, die hier in der Menge drin sitzt, auf der rechten Seite, muss ich diese Formel aus der linken Seite folgern können. Aha. Da steht Mumpitz. Schauen wir mal, was wir hier gemacht haben. Wir haben erklärt, was es heißt, dass eine Formel mit einer anderen äquivalent ist. Und jetzt mache ich hier den Sprung zu zwei Mengen von Formeln und möchte sagen, dass diese Mengen tatsächlich äquivalent zueinander sind und sagt, da spiele ich darauf zurück, dass ich mir hier alle möglichen Formeln in der Menge, die auf der rechten Seite steht, anschaue. Ja, aber dann ist ja natürlich dieser Ausdruck gar nicht definiert. Können Sie bitte als Gesetzgeber agieren? Was sollten wir hier schreiben? Also, Großphi ist äquivalent zu Großpsi, Mengen von Formeln. Genau dann, erstens, für alle Formeln Kleinphi, also Kleinphi, nicht wie kleines Phi, für alle Formeln, ich mache das, das ist wirklich für alle Formeln, machen wir das Lambda, ja. Das ist kein Lambda, das ist ein Chi. Für alle Chi in der Menge muss gelten, und jetzt ist das hier wieder eine Menge, ich muss die semantische Folgerung benutzen. So. Und das kann, was ist das? Das kennen wir gar nicht. Was bedeutet das? So, für die Bedeutung können Sie als Gesetzgeber agieren. Was soll das bedeuten? Ich habe eine Menge von Formeln und möchte sagen, dass aus dieser Menge von Formeln, das ist eine endliche Menge, dass aus dieser Menge von Formeln das Chi folgt. Sie sind Gesetzgeber. Wie sollten wir das definieren auf eine möglichst vernünftige Art und Weise? Wir kennen nur die Aussage, was die nichts anderes besagt, als aus einer einzelnen Formel kann ich eine andere einzelne Formel tatsächlich folgern. Kann ich aus dieser Menge von Formeln eine einzelne Formel auf eine sinnvolle Art hervorbringen? Ja.
Man kann doch einfach sagen, dass jedes Phi, klein Phi und groß Phi, das wird dann immer das Phi folgen.
Das wäre natürlich, dann würden wir sehr viel fordern, nicht? für die einzelnen Formen. Das wäre ein sehr eingeschränkter erster Versuch, aber ein ziemlich eingeschränkter Begriff. Was würden Sie davon halten, wenn wir das so machen? Ich mache hieraus eine einzelne Formel, indem ich einfach sage, bitteschön, ich ersetze die Menge durch die Konjunktion aller Elemente. Ja? Das heißt, die Bedeutung wäre nichts anderes als eine Konjunktion über alle Formen Kleinphi in dem Großphi soll folgern das Chi. Damit gebe ich eine erhöhte Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit, tatsächlich die Folgerung zu erreichen, ja? Weil ich die Voraussetzung verstärke, nicht nur eine einzelne Formel nehme, sondern alles, was da drin ist. Ja, es ist eine Frage, wie man das Ganze deichseln will, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, das hinzubekommen. Okay, ne, Folie muss ich an dieser Stelle dann korrigieren. Okay. Also für uns wird erstmal nur interessant sein, der Begriff, dass der Äquivalenz von zwei Formeln und den Begriff der Äquivalenz, den kann ich sehr leicht mit Wahrheitstafeln natürlich charakterisieren, wenn ich die beiden Formeln habe und wenn ich hier mir anschaue, ne, ich habe jetzt, stell mir vor, ich habe die Wahrheitstafel und ich habe hier die beiden Spalten für die Formeln, dann habe ich bei einer Äquivalenz natürlich alle, habe ich diese beiden Spalten identisch. So, sind die beiden äquivalent. So, wir schauen uns zuerst einmal die Formeln nur an und versuchen herauszufinden, ob die nun äquivalent sind oder nicht. Und versuchen, einfach eine intuitive Begründung zu finden, warum denn das wohl so sein sollte. Sind die äquivalent? Das x ist sehr, sehr einfach. Dann habe ich hier nichts anderes stehen als eine Konjunktion. Da steht das x wieder drin. Aber eine Konjunktion ist natürlich gefährlich. Das könnte weniger, ja, in Anführungsstrichen, weniger wahr sein als das x. Aber Entschuldigung, da steht ja in der Konjunktion etwas, was, Intuition, mindestens so wahr ist wie das x. Nämlich x oder y. Möchte sagen, ja, die sind äquivalent. Das sieht zumindest sehr gut aus. So, und jetzt machen wir das mechanisch. Wir stellen die Wahrheitstafel auf. Nicht? Und wir haben hier eine nicht-triviale Teilformel, die habe ich noch schön aufgeschrieben hier und ebenfalls ausgewertet, damit die Evaluierung von dem Phi und dem Psi leichter klappt. Und Sie sehen, hey, Musterbeispiel zweier äquivalenter Formel, die Spalten stimmen überein. Ja, überhaupt keine Sache. Und die beiden sind äquivalent, nicht? Aber wie gesagt, die Intuition war schon sehr, sehr stark. Mensch, ich verunde das x zwar, aber mit etwas, was mindestens so wahr ist wie das x, ja? Was immer mindestens so wahr überhaupt bedeutet. Ja? So. Wieder der Versuch zu sagen, verschiedene Charakterisierungen von verschiedenen Perspektiven halt immer dasselbe Konzept wiederzufinden. Und hier ist die Frage, wann heißen denn zwei Formeln, so wie gerade eingeführt, äquivalent? Können Sie den Versuch einer Definition hier zu Ende bringen? Wir haben die Äquivalenz, nicht? Und dann schauen wir uns nochmal schnell an. Was ist bei dieser Äquivalenz gefordert? Da sollen wir für alle Belegungen die gleichen Wahrheitswerte bekommen. Okay, jetzt gehen wir zurück. Was sollte ich hier schreiben mit den Konzepten, die wir bisher uns angeschaut haben für Formeln? Wir haben uns angeschaut, erfüllbar, falsifizierbar, allgemeingültig und widersprüchlich. Was sollte ich nehmen? Lassen Sie mich nicht hängen, ja? Ups, Dankeschön. Beziehungsweise aus der ersten Formel folgt die zweite, beziehungsweise aus der zweiten die erste. Ne? So, jetzt möchte ich die Allgemeingültigkeit einer Formel charakterisieren durch die Äquivalenz mit irgendetwas anderem. Wann kann ich sagen, eine Formel ist allgemeingültig? Wenn sie äquivalent ist mit, ja?
1.
Dankeschön. Beziehungsweise, wenn aus 1 tatsächlich diese Formel folgt. Ne? Wann ist eine Formel unerfüllbar? Naja, ich will auch nicht so sehr blöde Fragen stellen, nicht, wenn sie nicht mit der 1, sondern wenn sie mit der 0 äquivalent ist. Ja? Beziehungsweise, wenn aus ihr die 0 folgt. Merken Sie, wie das jetzt alles zusammenbackt, dass wir dieselbe Geschichte von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten. Erfüllbarkeit, naja, wann bist denn du erfüllbar? Also erfüllbar bin ich, wenn ich definitiv eine erfüllende Belegung habe, das heißt, wenn ich nicht äquivalent bin zur Null. Beziehungsweise, wenn ich es nicht schaffe, dass aus mir die Null folgt. Wann bin ich denn falsifizierbar? Ich bin falsifizierbar, wenn ich nicht äquivalent bin mit der 1, weil dann habe ich eine Belegung, die tatsächlich falsch wird. Und ich darf auch nicht aus der 1 ableitbar sein, weil dann bin ich ja allgemeingültig. Okay, so, SymPy. Hilft SymPy beim Feststellen von semantischen Folgerungen oder semantischen Äquivalenzen. Aber natürlich, das Schöne ist, wir haben Zugriff auf Satisfiable. Nicht? Und wenn ich natürlich mir überlege, ist denn das Phi, jetzt sind wir nur nicht mehr bei Mengen von Formeln, sondern wir sind nur bei einzelnen Formen. Wenn ich mir überlegen möchte, ob denn das Phi es schafft, das Psi zu folgern, dann sollte das doch genau dann der Fall sein. Ich möchte es zurückspielen auf die Frage der Erfüllbarkeit. Und ich kann alles zurückspielen, das ist das Schöne. Ich kann alles zurückspielen auf die Frage der Erfüllbarkeit. Und an dieser Stelle ist die Frage, ist es möglich, ne, ich mache es ganz dumm, dass sowas gilt. Dass die Negation der Implikation gilt. Das ist genau dann eine Folgerung, wenn das unerfüllbar ist. Also ich habe diesen Ansatz gewählt, erfüllbar oder das Zurückspielen auf erfüllbar oder unerfüllbar ist natürlich dasselbe Spiel. Sie hätten natürlich auch sagen können, ja gut, also das ist die nächstliegende Möglichkeit. Ja? So, und jetzt habe ich versucht einfach jetzt die Frage der semantischen Folgerung durch eine Funktion abzubilden, Implication. Und was da gesagt wird, bitteschön, gib doch zurück, ob diese Formel implies phi, daraus folgt psi. Das war ja, ne, das ist, wenn ich das jetzt aufschreibe, die SymPy-Formel. Wenn Sie sich erinnern, das ist nichts anderes gewesen für die Implikation. Erstmal das not, nicht vergessen. Wir müssen das n groß schreiben und dann haben wir die Klammern. So, und dann für die Implikation benutze ich das implies und benutze phi und psi. Ja, ausgeschrieben natürlich. Das mache ich an dieser Stelle nicht. So, und dann muss ich die Anzahl der Klammern rechts zählen. Da habe ich ein Klammerpaar, dann habe ich ein zweites Klammerpaar. Nicht? Und in SymPy habe ich halt diese SymPy-Formel an dieser Stelle und dann muss ich fragen, ob diese Formel erfüllbar ist und das tue ich. Ja? Ich frage, bist du nicht Implikation? Bist du erfüllbar? Wenn du nicht erfüllbar bist, dann gibst du ja false heraus, nicht? Und dann sollten wir den Wert true zurückgeben. Ja? Nicht? Und es ist true, dass das Psi eine Folgerung ist von dem Phi, genau dann, wenn dieser wenn satisfiable mit dem Wert false als Antwort kommt. Nicht? Und dann ist halt diese Frage hier, bist du false, dann ist diese Frage richtig und wir geben die richtige Antwort. Wäre natürlich schön, dass wir dasselbe nicht nur für die semantische Folgerung, sondern auch für die semantische Äquivalenz haben. Und bitteschön, da ist sie. Da fragen wir nämlich einfach, sagen wir nämlich einfach, du bist äquivalent, das ist jetzt eine Funktion, die wir gerade definieren, nicht? Ihr beiden seid äquivalent, genau dann, wenn es halt zweimal die Implikation, wenn zweimal die Implikation richtig ist. Nicht? Und auf diese Art und Weise haben wir jetzt mit SymPy die Möglichkeit bekommen, alle erfüllenden Belegungen oder aber semantische Folgerung oder aber die logische Äquivalenz, ja, oder aber die Widersprüchlichkeit einer Formel. All das können wir tatsächlich mit SymPy leicht erreichen. So, fundamentale Äquivalenzen. Was halten Sie denn von der Äquivalenz Phi und Phi? Wenn ich mit mir selbst, dann kriege ich wohl nicht mehr als mich raus, nicht? Merken Sie, wie schön tatsächlich, wie mächtig diese Schreibweise ist, ja, dieses Äquivalenzsymbol ist. Wir können verschiedenste Dinge sehr kurz und präzise sagen. Hier ist natürlich was, ja, dasselbe. Das Oder einer Formel mit sich selbst, das gibt die Formel. Kommutativität hatten wir schon drüber geredet, ja, und jetzt können wir sehr leicht sagen, was wir ganz zu Anfang sehr kompliziert haben, nur ausdrücken können, sehr leicht sagen, dass bitteschön es nicht auf die Anordnung drauf ankommt, falls wir denn eine dieser vier Junktoren haben. Assoziativität, genau dasselbe Spiel, sehr schnell gesagt, bitteschön, mit der Äquivalenz können wir das sofort ausdrücken. So, was kommt da raus? Jetzt machen wir es aber zusammen. Phi und dann eine Disjunktion. Was kommt da raus? Äquivalent mit, ja? Phi. Was kommt beim zweiten Mal raus? Da habe ich das Phi oder? Auch Phi, da kommt nicht sehr viel mehr raus. Hier ist es aber, das ist jetzt wichtig. Das ist das Distributivgesetz für und oder. Nicht? Und wenn es tatsächlich das Distributivgesetz ist, dann müsste das wie ausschauen? Dann müsste das ausschauen wie multipliziere das Phi mit dem Psi und dann addiere, das heißt verodere, das Phi multipliziert mit dem Chi. Ja? Multipliziere das Phi mit dem Psi und dann multiplizierst du es mit dem Chi. Und genau dasselbe Spiel, die beiden Operatoren oder Junktoren und oder, man sagt, sind dual, können Sie treiben, indem Sie einfach die beiden hier vertauschen. Das haben wir an dieser Stelle gemacht. So, was kommt daraus? Da gibt es philosophische Auseinandersetzungen, was denn die Doppelnegation ist. Für uns ist das völlig klar, die Art und Weise, wie wir das Ganze definiert haben. Ja? Da muss rauskommen, das ist äquivalent zu Phi. So, bitteschön, de morgen, nicht vergessen. De morgen verlangt Beachtung, weil de morgen im Wesentlichen sagt, wie die Negation zu behandeln ist. Müssen Sie sich vorstellen, dass die Negation versucht, durch diese Konjunktion durchzurasseln. Ja? Und was sollten wir erreichen? Was ist tatsächlich dann die Konsequenz? Also, de morgen, wir haben die Negation von Phi und Psi. Die ist äquivalent zu, so, können wir es per Zuruf machen? Die Negation wartet, möchte durchrasseln. Wie macht sie das? Die lässt sich nicht stoppen, das Phi stoppt sie aber. Aber sie hat auch Auswirkungen auf das Und. Sie kippt das Und in ein Oder und kommt dann aber auch noch bei dem Psi zum Stehen. Ja? So, und dann haben wir diese Variante. Und völlig dual wiederum, ja, wenn ich die Negation loslasse auf das Oder, dann kippt mir das Oder in ein und sonst ist die Konsequenz genau dieselbe. So, großer lateinischer Name, ein drittes gibt es nicht, aber bitteschön, ja, das ist vollkommen klar, was da rauskommen muss, das ist die Null, ja, genauso. So, und was da rauskommen muss, das ist die Eins. Und da gibt es ja nun kein Deutung. Und wenn ich die 1 in Konjunktion bringe mit einer Formel Phi, dann bleibt das Phi hängen. Mache ich das mit der 0, dann ziehe ich das Ganze natürlich runter zur 0. Verudere ich das mit der 1, ziehe ich es rauf zur 1. Und an dieser Stelle habe ich natürlich wieder das Phi übrig. Das Oder und die Null hat überhaupt keine Konsequenz. So, dann haben wir hier, da sehen Sie zwei Blöcke von Aussagen, True, False, One und True, False, Two. Und hier wird einfach nur die Aussage gemacht, bitteschön, die 1 ist die Negation der Null und die Null ist die Negation der 1. So, und Sie sehen, dass wir bisher, das ist einfach eine Sammlung von Dingen, die man sehr häufig halt antrifft, wenn man Formeln manipuliert. Sie sehen, dass wir bisher uns vornehmlich angeschaut haben, Ausdrücke mit Oder und Und. Lassen Sie mich zurückgehen. Ja, alle Ausdrücke hier, mit der Ausnahme an diesen, bei der Kommutativität und Assoziativität, alle Ausdrücke Oder und Und. Jetzt hätte ich gern gewusst, wie ich denn das, was wir bisher gemacht haben, auch auf andere Junktoren anwenden kann, dann muss ich wissen, wozu denn ein Ausdruck muss ich angeben aus Oder und, wozu denn dieser Ausdruck aus Oder und, welcher Ausdruck aus Oder und äquivalent ist zur Implikation. Und die Aussage ist locker, das bist du. Entweder ist die Voraussetzung falsch, was ich sollte nicht das Wort entweder benutzen. Ja? Die Voraussetzung ist falsch oder der Schluss ist richtig. Beziehungsweise, es kann nicht passieren, dass die Voraussetzung wahr und der Schluss falsch ist. Und wenn ich dann mir das XOR anschaue, dann kann ich sagen, okay, du XOR, du bist die Negation von der Äquivalenz. Und du, Äquivalenz, dich kann ich ausdrücken in der Implikation. Links impliziert rechts, rechts impliziert links. Aber das wissen wir ja schon, die Implikation haben wir schon ausgedrückt mit und oder. Ne? So, das hilft wirklich eine Menge, wenn man versucht, die Formeln, eine vorliegende Formel zu manipulieren. So. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir ganz zu Anfang Mengengleichheiten hergeleitet haben. Zum Beispiel eine Mengengleichheit wie hier in der zweiten Zeile stehend. Ja? Also ein Themenwechsel. Ich springe jetzt zu Mengengleichheiten. Ja? Das ist die Distributivität für Mengen gewesen. Gibt es einen Zusammenhang tatsächlich zur Aussagenlogik? Kann ich die Aussagenlogik benutzen, um Mengengleichheiten herzuleiten, wie wir das anfänglich gemacht haben? Sie erinnern sich an die Venn-Diagramme. Und die Aussage ist locker. Hier ist, was man macht. Ich gebe Ihnen nur das Rezept an, ja? Und dann können Sie mit Hilfe dieses Rezeptes jede Mengengleichheit überprüfen auf Wahrheit, indem Sie die Mengengleichheit übersetzen in eine aussagenlogische Formel. So, jetzt ist die Frage, welche aussagenlogische Formel sollte ich denn diesem Mengenausdruck zuweisen? Wenn Ihnen jemand sagt, fragen Sie Ihren Bauch mal, wie er das machen würde. Dieser Mengengleichheit eine Formel, eine aussagenlogische Formel zuzuweisen, was würde Ihr Bauch sagen? Aus dem Durchschnitt mache ich? Nicht hier fragen, dort fragen. Dann mache ich ein Und. Aus der Vereinigung, dann mache ich ein Oder. Aus Klammern, dann mache ich gar nichts. Da lasse ich die Klammern Klammern sein. Aber dann Entschuldigung, dann steht dann gleich, das gibt's nicht. Dann mache ich eine Äquivalenz. Und genau das machen wir. Wir ersetzen die Mengenoperationen durch ihre entsprechenden aussagenlogischen Äquivalente, die mich die Junktoren. Das heißt, ne, ich mache das Schritt für Schritt. Von diesem Mengenausdruck komme ich auf diesen merkwürdigen Ausdruck, der nämlich hier noch das Gleich hat. Dieser merkwürdige Ausdruck macht überhaupt keinen Sinn mit dem Gleich. Nicht? Und ich habe gesagt, bitte schon durch die Äquivalenz ersetzen, beziehungsweise hier ist es noch cleverer, sofort durch die logische Äquivalenz. Die logische Äquivalenz für alle Belegungen, für alle Sichtweisen, ja, muss diese Formel wahr sein. Jetzt haben wir hier geschrieben, tatsächlich eine aussagenlogische Formel phi x für die linke, eine aussagenlogische Formel phi y für die rechte Seite. Und wir versuchen zu sagen, ich versuche zu sagen, bitteschön, wenn diese Formel, wenn es sich hier bei dem phi x und dem phi y um zwei äquivalente Formeln handelt, genau dann haben wir hier eine Mengengleichheit. Beweis gebe ich jetzt nicht, aber vielleicht sagt Ihr Bauch, naja, so überraschend ist das alles nicht, weil so eine Vereinigung und ein Oder, ein Schnitt und ein Und. Und dann hier das Gleich und die semantische Äquivalenz, das liegt doch alles sehr, sehr nah. Diese Mengengleichheit x gleich y, ne, das x ist die linke, das y die rechte Seite, gilt für alle Mengen, das ist die Betonung hier. So etwas gilt für alle Mengen, genau dann, wenn für die entsprechenden Belegungen die Äquivalenz für alle Belegungen richtig ist, ja. Hier haben wir stehen, nicht ausgeschrieben für alle Belegungen und hier ausgeschrieben für alle Mengen. Heißt, ja, wenn Sie aufgefordert werden, eine Mengengleichheit zu berechnen, dann könnten Sie sagen, ja, das mache ich dann mit einem mühsamen Argument oder aber ich gehe sofort auf aussagenlogische Formel, Wahrheitstafel und zack, nächste Frage, ja. So, jetzt kommt Fred. Fred ist ehrlich gesagt eine arme Sau. Und Sie werden verstehen, warum Fred eine arme Sau ist. Er muss herausfinden, Sie erinnern sich an das Geburtstagsproblem, ja? Er muss herausfinden, wie viele Freunde denn bestenfalls zu seiner Party kommen. Um das herauszufinden, muss der arme Fred, wenn er denn mit Intellekt nur sparsam gesegnet ist, wirklich durch die Hölle. Nämlich die Wahrheitstafel für die entsprechende Formel phi ermitteln, alle Zeilen heraussuchen, in der entsprechenden Spalte der Wert 1 steht. Ich springe, glaube ich, ich springe zurück, ja? Dass wir nochmal uns die, ups, ja, Sie schreien, ah! Da war was, ne? So. Was ist unser Ansatz? Unser Ansatz ist zu sagen, bitteschön, wir versuchen herauszufinden, Wie viele Freunde kommen bestenfalls? Hier ist die Formel, aufgeschrieben, Vieh. Wie viele Freunde kommen bestenfalls in der besten Situation? Wir müssen alle Möglichkeiten, alle Situationen durchgehen. Was ist eine Situation? Eine Belegung. Eine Belegung, die eine solche Formel wahr macht. So, und jetzt wieder im Schnelldurchgang. Wo bist du, Fred? Also, was wir machen, die Formel Phi, das war die Konjunktion. Wir suchen alle Zeilen heraus, die Situationen entsprechen, die laut Beschreibung vorkommen können. Laut Beschreibung vorkommen können heißt nichts anderes, in der mit Phi beschrifteten Spalte steht der Wert 1. Unter all den Zeilen der Wahrheitstafel, die als tatsächliche Situation auftreten können, bitte die Zeile aussuchen mit der größten Anzahl an Einsen. Möglichst viele Einsen stehen. So, ich habe versucht, der Fred ist eine arme Sau. Versucht das zu sagen. Der Fred ist eine arme Sau. Nicht? Also wenn wir nicht sorgfältig sind beim Stellen von Aufgabenblättern, und den entsprechenden Lösungen, dann kann so etwas passieren, dass sie so richtig, und das wäre ehrlich gesagt auch, da wären sie völlig im Recht. Ne? Wenn sie richtig, wären sie richtig, richtig sauer auf uns, wenn wir so eine Aufgabe stellen würden. Also, was passiert hier? Hier haben wir Anne, Bernd, Christiane? Dirk und Eva. Nicht? Und da haben wir die verschiedenen Ausschlüsse. Nicht? Wenn die Eva kommt, beziehungsweise Nicht-Ausschlüsse, wenn die Eva kommt, dann kommt die Christiane, das war nicht die Christiane, oder? Oder war es doch? Dann kommt die Christiane und der Dirk. Ne? Und da schauen wir uns an, ob denn diese erste Anforderung getroffen wird, wird sie. Die zweite Anforderung, wird sie. Alle Anforderungen werden getroffen. Ah, das ist eine Situation, die auftreten könnte. Wie viele Freunde kommen? Puff. Also jetzt ist es eine richtig arme Sau, da kommt kein Mensch. Gehen wir nach ganz unten, was haben wir denn da? Da haben wir, wenn Sie die Zeile schauen, alles hier tatsächlich in Butter. Ja? Alle Anforderungen werden getroffen und das kommen alle Freunde bis auf Eva. So, und wenn Sie hier noch ein bisschen, hier an diese Stelle gehen, dann haben wir wieder tatsächlich 4 Einsen und alle kommen bis auf den Bernd. Bestenfalls kommen 4 der 5 Freunde und dafür gibt es 2 Möglichkeiten, nämlich alle bis auf Bernd und alle bis auf Eva. So, wie hätten Sie es gemacht? Hätten Sie es so gemacht? Wie hätten Sie es gemacht? Sie wollen das Problem lösen, wie viele Freunde kommen bestenfalls zur Party. Aber Entschuldigung, Sie haben Besseres zu tun als 32. Als 32 Zeilen auszufüllen. Wie hätten Sie es gemacht? Ja. Okay, ich denke mal, Sie sind ein Optimist. Ne? Erstmal hier schauen. Und dann sagen Sie, hier. Dann hätten Sie an der Stelle schon aufhören können. Sie müssen Futter und Getränke für 4 Leutchen besorgen. Und gut ist, hätten Sie an der Stelle die ganze Zeile ausgerechnet, ich rede über die unterste Zeile, hätten Sie die ganze Zeile ausgerechnet, oder hätten Sie gesagt SD? 1, 1, 0, Schicht im Schacht. Ja, interessiert nicht, hab Besseres zu tun. Ne? Und dann würden Sie an dieser Stelle sagen, ich rechne das einmal aus und alles ist gut. So, nicht? Und das ist gerade der Punkt. Immer mit Köpfchen. Ja? Das Problem mit den Wahrheitstafeln, das werden wir nämlich gleich in richtiger Tragweite an den Kopf geknallt bekommen. Wie groß sind denn nun die Wahrheitstafeln? Na, da muss man sich fragen, wie viele Belegungen gibt es denn? Und Belegungen, das waren partielle, nee, das waren totale Funktionen, wenn wir sie definieren auf der Menge der Variablen der Formel. Und dann haben wir eine Formel, ich mache es erstmal so, wie man es nicht machen sollte, aber wir haben das ja alle schon abgeleitet, also folge ich diesem Ansatz. Dann werde ich aber sofort versuchen zu sagen, wie man das denn tatsächlich mit dem Bauch herleitet. Ja? Also erstmal das Formale. Wie viele Abbildungen, sprich Belegungen, gibt es, die jeder Variablen von Phi einen Wahrheitswert zuweisen? Vielleicht erinnern Sie sich noch, wir haben uns angeschaut, die Menge aller Abbildungen von A nach B. Und wir haben zeigen können, dass tatsächlich die Mächtigkeit dieser Menge von Abbildungen nichts anderes ist, als für jeden, ja, Moment, für jeden Wert, für jedes Argument habe ich so viele Möglichkeiten. Wie viele Argumente habe ich? So viele. Das war unsere Formel. Und wenn ich jetzt einsetze, ne, dann habe ich für das A einzusetzen die Mächtigkeit der Variablenmenge und ich habe einzusetzen für das B 2. 2 hoch war von Phi. So, jetzt habe ich versucht zu sagen, bitteschön, das kann man alles formal herleiten, aber worum geht es denn bei einer, beim Zählen von Belegungen? Da habe ich so viele Variablen, wie es denn Variablen gibt. Und was sollte ich bitteschön für eine Variable tun? Entscheiden, ob sie den Wert 0 oder 1 annimmt. Zwei Entscheidungen. Für die zweite Variable habe ich wie viele Entscheidungen? 2. Hängt die zweite Entscheidung in irgendeiner Form von dem Ausgang der ersten Entscheidung ab? Ich muss doch alle Belegungen mir anschauen. In keinster Weise hängt sie ab. Also 2 mal 2 mal 2, so oft wie ich halt Variablen habe. Und da muss ich mich nicht wundern, dass für n Variablen das 2 hoch n rausschaut. So, und jetzt möchte ich wissen, ist 2 hoch n, tut das richtig weh? Oder ne, wir haben mächtige Prozessoren, wir können parallel rechnen, sollte das lachhaft sein? So, 2 hoch 10 ist 1000, 2 hoch 20, das ist dann schon eine Million, bei 30 sind wir auf Giga, bei 40 weiß ich nicht, wie das heißt, ja, es gibt da auch schöne Worte noch für. Bei 60 sind wir bei 10 hoch 18. 10 hoch 17, 10 hoch 18. So, jetzt fragt man sich, ist das groß oder ist das klein? Das Alter des Universums ist 13,7 Milliarden Jahre und das sind ungefähr 10 hoch 18 Sekunden. Also wir sind schon in einem Bereich, denke ich mal, der durchaus, ich könnte mir vorstellen, 10 hoch 18, ich weiß nicht, ob man es hinkriegt. Ich glaube, das kriegt man nicht mehr hin. Wenn man alle Rechner dieses Universums parallel schaltet, ich glaube, man kriegt es nicht mehr hin. Wenn es bei 60 noch klappt, bei 70 ist absolut der Ofen aus. Da geht nichts mehr. So, die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Die Antwort, das ist grottenschlecht. da können wir als Informatiker, Informatikerin, als Informatik, können wir nur noch eine Fahne hissen, deren Farbe weiß ist. Und soll möglichst große Farbe sein, möglichst große Fahne sein, ja, weil da können wir nichts mehr ausrichten. Schluss, aus, Schicht. Da muss man sich, ne, das ist, deshalb habe ich versucht zu sagen, Wahrheitstafeln, das ist Holzhammer. Aber es bringt uns ein Stück weit. Wir müssen versuchen, clever zu sein. Und das haben wir gesehen an dem Beispiel von Freds Geburtstagsparty. Ja? Man muss clever sein und versuchen, diesen großen Aufwand tatsächlich zu umgehen. So, okay. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wissen Sie, eine Frage, die mir im Kopf herumschwirrt, ist die folgende. Wir haben doch die Formeln, nicht? Aussagenlogische Formeln, haben wir schön definiert. Und dann haben wir natürlich alle Wahrheitstafeln, haben wir schön definiert. Sagen Sie mal, gibt es zu jeder Formel eine äquivalente Wahrheitstafel? Tja, so haben wir es doch gemacht. Zu jeder Formel gibt es eine Wahrheitstafel. Alles ist gut. Sagen Sie mal, gibt es zu jeder Wahrheitstafel eine Formel, sodass die Wahrheitstafel diese Formel beschreibt? Ist Ihnen das 100% klar? Mir nicht. So, was ich Ihnen zeigen möchte, ist eine Methode, um zu jeder Wahrheitstafel eine Formel zu bauen, und zwar sogar eine schöne, eine richtig schöne, eine einfache. Nämlich, das ist einfach nur ein großes Oder. Disjunktion für Veroderung. Ein großes Oder von Ausdrücken, die Konjunktionen sind. So, und dazu muss ich sagen, was es denn heißt, ein Literal zu sein. Und ein Literal, das ist entweder eine Variable oder die Negation einer Variable. Nicht eine Variable, dann spreche ich von einem positiven Literal, Negation vom Negativen. So, dann brauche ich noch die Begrifflichkeit eines Konjunktionsterms. Was ist ein Konjunktionsterm? Der soll aus positiven und negativen Literalen bestehen, und zwar als Konjunktion. Nicht? Und dann ist es natürlich naheliegend, wenn ich eine Konjunktion habe, und ich rede hier über diesen Ausdruck, diese Konjunktion der LIJs. Dann ist es naheliegend, diese Konjunktion einen Konjunktionsterm zu nennen. Und schauen Sie, diese sehr einfachen Formeln, von denen ich rede, das sind diese hier. Das ist eine äußere, ein äußeres Oder, und die verodern was? Uns. Ein Oder von uns, das ist eine DNF. Und ich möchte versuchen, jede einzelne Wahrheitstafel, für jede einzelne Wahrheitstafel eine solch äquivalente Formel zu bekommen. Nicht? Und dann wäre natürlich die Hoffnung, bitteschön, wenn es tatsächlich so ist, dass du das hinkriegst, für jede Wahrheitstafel so eine einfache Formel zu bauen, vielleicht ist das Ganze doch nicht so schwer. Beziehungsweise, ich kann Ihnen versprechen, das Problem der Erfüllbarkeit, das ist hammerhart. Das Tolle ist, greif ein bisschen vor. Das Tolle ist, man kann auch zeigen, dass das hammerhart ist. Man kann zeigen, dass es da keinen, in aller vernünftigen Voraussicht, dass es keine Möglichkeit geben wird, das Problem der Erfüllbarkeit mit informatischen, mit gegenwärtigen, mit gegenwärtigen und zukünftigen Ressourcen, mit gegenwärtigen und zukünftigen. Ich rede über heute, morgen und übermorgen. Ich rede über die gesamte Zukunft. Dass es nicht möglich ist, die Frage nach der Erfüllbarkeit tatsächlich lösen zu können. Ich kann natürlich ein Programm schreiben, aber das Programm sollte bitte schön halten in der Zeit, die mir gegeben ist als Lebensalter. Ja? So, wissen wir, was eine DNF ist? Jo, eine DNF ist ein Oder von uns. So, die Frage ist, besitzt jede aussagenlogische Formel eine DNF? und dann, wie lassen sich diese DNFs bestimmen? Haben wir schon eine DNF gesehen? Wir hatten uns doch angeschaut, die Formel Phi, die hatten wir definiert als x Xor y. Und wenn ich jetzt versuche, für dieses Phi eine DNF zu schreiben, ja, bitteschön, was haben wir denn da geschrieben gehabt? Da haben wir gesagt, ja, wann bist du denn wahr, Phi? Naja, ich bin wahr, wenn das x auf 1 ist und das y auf 0. Oder das x ist falsch, aber das y ist wahr. Und bitteschön, um was handelt es sich denn hier? Um einen Konjunktionsterm. Und um was handelt es sich hier? Ebenfalls ein Konjunktionsterm. Und wer bist du? Ja, ich bin eine DNF. So, danke schön.